Heute ist Mittwoch, der 22. November. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, es ist der letzte Handelstag vor Thanksgiving. Am Freitag haben wir dann einen nur halben Handelstag und wir sehen vor allem, dass sehr viele Unternehmen bei den Aussichten enttäuschen. Deere, Guess, HP, Jack in the Box, Nordstrom, Urban Outfitters, allesamt unter Abgabedruck. Bei Nvidia trotz der deutlich geschlagenen Erwartungen, auch bei den Aussichten und obwohl die Kursziele an der Wall Street auf breiter Front steigen bis zu 700 und 750 Dollar, sehen wir eine sehr verhaltene Reaktion bei der Aktie. Außerdem geht Sam Altman und Greg Brockman wieder zurück zu OpenAI, das Desaster nimmt ein Ende. Altman nimmt also wieder die Rolle als CEO an. Ändert aber nichts daran, dass der Image-Schaden für OpenAI immens ist. So, die letzte Sendung vor Thanksgiving. Heute Abend wird die Closing Bell ausfallen. Schauen wir uns den Markt mal an. Ja, ich muss sagen, sorry, dass ich hier so ein bisschen Boomer spiele, aber unterschwellig, wenn wir uns diese Woche mal anschauen, sehen wir doch zunehmend Enttäuschungen, vor allen Dingen bei den Aussichten. Wir haben heute vorbörslich die Aktien von Deere, wir haben die Aktien von Urban Outfitters, Nordstrom, Jack in the Box, von Guess und HP, Nordstrom ebenfalls, alle auf der Verliererseite nach den Quartalszahlen und den teils enttäuschenden Aussichten. Ich gehe gleich auf die Einzelwerte hier nochmals ein. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass in dieser Woche, so erfreulich sie auch bisher lief, und die Thanksgiving-Woche ist historisch betrachtet meistens eine freundliche Woche, auch dieser Mittwoch und der halbe Handelstag am Freitag. Wir werden am Freitag bereits um 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch, die Tore schließen. Also saisonal betrachtet geht es in dieser Woche normalerweise bergauf. Aber all diese Aktien tendieren heute Morgen schwächer. Der Ölpreis auch 4% auf der Verliererseite. Die OPEC Plus hat die geplante Tagung jetzt verschoben von diesem Wochenende auf den 30. November, der Ölpreis also auch schwächer. Und jetzt schaut euch mal diese Woche an, gestern auch, die Regionalbanken sehr schwach. Alles, was an Konsum anlehnt, deutlich unter Druck. Auch die Kreuzfahrtgesellschaften gestern unter Beschuss mit sehr schwachen Kursen. Der Ölpreis kann sich nicht halten. Und das ist insgesamt für die Wall Street zunächst einmal kein wirklich gutes Omen. Jetzt wurden heute vorbörslich noch die Auftragseingänge für langlebige Güter im Oktober gemeldet. Ein Minus von 5,4%. Erwartet wurde ein Rückgang von 3,5%. Man muss bei den Oktoberdaten ein bisschen aufpassen, weil wir im Oktober den Streik bei der UAW-Gewerkschaft hatten. Und ob der Oktober wirklich so schwach ist, oder beziehungsweise die Wirtschaft so an Dynamik verloren hat, das werden jetzt die November- und Dezember-Daten zeigen, die aber erst in gut eineinhalb Wochen wieder etwas wichtiger werden. Wir haben am Freitag noch den Flash PMI, den Einkaufsmanager-Index für die USA am Freitag für den November. Der wird halbwegs spannend sein, aber bis Ende nächster Woche sind wir, was Wirtschaftsdaten betrifft, so ein bisschen in einem Vakuum. Erst Anfang Dezember wird es dann wieder deutlich spannender. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Banking-Konferenz bei Goldman Sachs am 4. Dezember wichtig sein wird. Die Regionalbanken waren, wie gesagt, sehr schwach. Und wenn es einen Sektor gibt, der sehr gute Einblicke hat in die Kreditnachfrage der Verbraucher, in die Bonität und die Konsumlaune, dann sind es die Banken. Die Konferenz am 4. Dezember wird also sehr viel Beachtung finden, auch bei uns hier an der Wall Street. Und dann geht es Anfang Dezember auch los, ne? Der Einkaufsmanager-Index der Industrie am 1. Dezember, die Arbeitsmarktdaten am 8. Dezember, die Goldman Sachs-Konferenz am 4. Dezember. Da wird es dann wieder an der Wirtschaftsfront ein bisschen spannender. Zurzeit haben wir wieder mal dieses Die einen Daten schwach, die anderen überraschend stark. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche überraschend stark gesunken. Erwartet wurden 227.000 Anträge. Es gab aber nur 209.000 Anträge. Also kühlt der Arbeitsmarkt denn wirklich ab? Also wir kommen jetzt in ein Fahrwasser rein, das für die Börse auch ein bisschen schwieriger wird. Saisonal ist das Umfeld nach wie vor positiv, aber wir laufen jetzt in teils wieder einen überkauften Markt rein. Das sehen wir übrigens auch bei den Stimmungsindikatoren. Die Renditen der Staatsanleihen sind auch an einem Punkt angekommen, an dem der Aktienmarkt so oder so eigentlich eher unter Druck stehen müsste. Wenn die Renditen der Staatsanleihen also weiter sinken, einhergehend mit dem schwachen Ölpreis und wir haben die vielen Warnungen von Corporate America, dass die Enttäuschungen zunehmen, well, dann wird ab einem gewissen Zeitpunkt der Rückgang der Renditen für den Aktienmarkt zu einer Belastung, weil die Wachstumsbedenken zunehmen. Wenn dieses Szenario nicht eintrifft und wir sehen eine Wirtschaft, die Novemberdaten fallen nun überraschend stark aus, well, dann ist die Hoffnung von Zinssenkungen für das kommende Jahr ab März. Und dann sind die Hoffnungen hier überzogen, die Renditen ziehen wieder an. Und das ist auch dann wiederum ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Denn was hat diesen Schub in erster Linie mit ausgelöst? Das darf man nicht vergessen. Das war vor allem ein sehr starker Rückgang bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Wir haben heute Morgen Aussagen von der Notenbank in Australien, die man in den USA übrigens durchaus auch mit auf dem Radar hat. Hier heißt es, die Inflation wird zunehmend getrieben durch heimische Nachfragetrends. Das könnte uns dazu zwingen, mehr zu tun. Man hört von Christine Lagarde aus Europa, dass die Gesamtrate der Inflation in den kommenden Monaten eher steigen dürfte. Es sei zu früh, den Kampf gegen Inflation als besiegt zu erklären. Die Notenbank von Großbritannien erklärt, der Markt unterschätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation längere Zeit oben bleiben wird. Also für mich aus Sicht des Bondmarktes im Zusammenspiel mit dem Aktienmarkt eigentlich zunehmend eine Lose-Lose-Situation. Also man verliert in beiden Szenarien, schmieren die Renditen weiter ab, kommt Wachstumsangst auf, ziehen die Renditen wieder an, dann werden vor allen Dingen die Werte mit schlechten Bilanzen, die sehr stark leerverkauft sind, die sehr stark gelaufen sind in den letzten Wochen, wieder mit Gegenwind bekommen. Und schaut euch mal die Reaktion an bei den Aktien von Nvidia. Wir sehen jetzt infolge der wirklich fantastischen Ergebnisse auf breiter Front steigende Kursziele. Wir haben Kursziele von über $700. Schauen wir uns die Übersicht mal an. Morgan Stanley, Kursziel $603, bleibt bei Übergewichten. Das Trajectory, wie sagt man, das Ziel, die weitere zukünftige Entwicklung ist einmalig bei Nvidia. Und die Bedenken in Sachen Dauerhaftigkeit des Trends werden entkräftet. Wir haben die Bank of America mit einem Kursziel von jetzt $700. Und hier heißt es, dass man in dem 250 Milliarden Dollar globalen Markt für Computing-Infrastruktur erst im ersten Viertel ist. Also immer noch sehr viel Wachstumspotenzial für Nvidia. Goldman Sachs hebt das Kursziel auf $625 an. BMO Capital auf $650. Barclays mit positiven Kommentaren. $650. Bernstein hebt das Ziel auf $700 an. Wells Fargo auf $675. Und wenn ihr die Details wissen wollt, wie immer bei der Opening Bell Plus im Abo, da habt ihr im Detail nochmal die Kommentare der Analysten, worauf man bei Nvidia tatsächlich achtet. Das hier natürlich wie immer Werbung in eigener Sache. Und trotzdem ist die Aktie heute Morgen nahezu unverändert. Wir sehen also trotz der wirklich fantastischen Zahlen eine sehr verhaltene Reaktion der Aktie. Wir sind außerhalb der Bollinger-Bänder. Der Wert ist technisch erstmal überkauft. Und interessanterweise, ich hatte das gestern Abend schon in der Closing Bell mit drin, im abgelaufenen Quartal und für das jetzt laufende Quartal die neuen Umsatzprognosen des Managements und die Umsätze, die gemeldet wurden, lagen über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes. Aber ich hatte am Montag schon berichtet, dass JP Morgan einen Umsatz von 18 Milliarden erwartet. Genauso kam es. Und JP Morgan hatte auch betont, im vierten Quartal 19,5 bis 20 Milliarden. 20 Milliarden sind es geworden. Also in anderen Worten, diese Flüsterschätzungen an der Wall Street, die waren ohnehin schon da und bekannt. Ja, Nvidia hat in den letzten 20 Quartalen 19 Mal die Prognosen übertroffen. Beat und Raise, und genau das setzt sich jetzt fort. Ändert aber nichts daran natürlich, dass die Zahlen fantastisch sind. Daran braucht man nicht rütteln. Der Ertrag pro Aktie hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast versechsfacht und lag deutlich über den Schätzungen. 3,36 Dollar, 4,2 Dollar erwartet. Der Umsatz im Vorjahresvergleich über 200% Steigerungen und allein im Vergleich zum letzten Quartal eine Steigerung um mehr als ein Drittel. Das sind beachtliche Wachstumszahlen, muss man sagen, und vor allen Dingen auch der Gaming-Bereich. Während andere hier Schwäche sehen, konnte Nvidia die Prognosen hier übertreffen und die Aussichten für das vierte Quartal auch auf breiter Front besser als erwartet. Die Barmittel von Nvidia gehen durch die Decke, 18,3 Milliarden Dollar in Cash in der Bilanz. Im letzten Jahr waren es noch etwa 13 Milliarden Dollar. Also die Fundamentals, wenn man sich rein die Zahlen anschaut bei Nvidia, alles fantastisch. Es gab in dem Call bei Nvidia eine Warnung von dem Management, dass die Restriktionen, die Verkaufsrestriktionen Richtung China im vierten Quartal des Fiskaljahres 2024 die China-Umsätze signifikant eintrüben wird. Das mag ja so sein, aber es ändert ja nichts daran, dass das Management eben trotzdem die Erwartungen deutlich angehoben hat. Nvidia also heute so gut wie unverändert. Und jetzt kommen wir nochmal zum zweiten großen Kandidaten, Microsoft. Da hat sich jetzt endlich diese Situation mit OpenAI aufgeklärt. Ich hatte gestern zwei Szenarien gemalt. Ich meine, oh, was bin ich smart? Guck mal hier, die zwei Szenarien, die der Koch sieht. Die natürlich alle gesehen haben, weil das waren die einzigen beiden Szenarien, die realistisch waren. Ne? Entweder Sam Altman bleibt bei Microsoft und repliziert dort mit den Mitarbeitern von OpenAI im Prinzip das, was bei OpenAI läuft. Oder er wechselt zurück zu OpenAI. Und das ist die bessere Alternative, letztendlich gesehen auch für Microsoft. Altman geht also zurück, wird wieder CEO von OpenAI. Wir haben immer noch einen Aufsichtsrat, ein Management Board von nur 3 Personen, was sehr dürftig ist, muss man sagen. Und es ändert sich auch erstmal nichts daran, dass OpenAI an sich eine sehr merkwürdige Hybrid-Struktur hat. Also diese Mischung aus Non-For-Profit. Larry Summers ist jetzt mit an Bord, da frage ich mich ja auch, also Larry Summers, warum er, ja, also das ist für mich so ein bisschen, wie passt das da jetzt eigentlich zusammen? Es ist immer noch ein bisschen merkwürdig, aber zu guter Letzt, Brockman und Altman wieder bei OpenAI, das Board wird neu gemischt, ne, ein Boardmitglied hat wohl diese Dummheiten vom Freitag letzter Woche überlebt. Und man darf eben nicht vergessen, dass dieser Schaden, der dadurch angerichtet wurde für OpenAI, eben nicht zu unterschätzen ist. OpenAI hat viele Kunden, denen quasi innerhalb kürzester Zeit klar geworden ist, wie groß das Risiko ist, bei dieser komischen Hybridstruktur auf OpenAI zu setzen. Und man sieht das auch im Übrigen daran, die Kommentare von Nvidia, das konnte sich der CEO in dem Call mit Analysten gestern Abend nicht verkneifen, da mal noch mal ein paar Mal reinzutreten, zu sagen, ja, also die Nvidia-Plattform steht für Dauerhaftigkeit und Sicherheit und deshalb ist es auch die erste Wahl, erstmal auf uns zu setzen, bevor man auf irgendjemand anderen setzt. Ja, das konnte sich also Nvidia nicht verkneifen. Und wir sehen auch die Meldung am Dienstag von Anthropic. Da wurde Claude 2.1 released, gestern also. Konkurrenz also zu OpenAIs GPT. Das hat TechCrunch gestern gemeldet. Da schläft die Konkurrenz eben auch nicht. Also man muss es eigentlich immer wieder sagen, dass dieses Control Altman, da ist er weg und dann Undelete, jetzt ist er wieder da. Den Schaden, den das Board da angerichtet hat, Also da ist man einfach sprachlos. So viel Dummheit auf einem so kleinen Haufen. Ja? Und ihr wisst, was ich meine. Ja? Ich würde es jetzt so nicht ausdrücken. Ja? Aber ihr habt ja auch ein bisschen Fantasie, was ich meine. Das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Aber gut, was soll's. Das Thema ist jetzt Gott sei Dank erstmal vom Tisch. Und ihr kommt ein bisschen Ruhe rein. Und Hut ab an Satya Nadella. Er hat wirklich sehr schnell agiert, hat das Feuer schnell gelöscht, hat das Beste draus gemacht, hat ein sehr gutes Szenario gemalt für Microsoft. Die Aktie hat es ja auch gezeigt, dass die Risiken, die damit aufkommen, erstmal gelöscht wurden. Gut, und jetzt ist das Thema erstmal vom Tisch. Jetzt kommen wir nochmal zu den ganzen Earnings, die wir heute Morgen haben. Und das Bild hier ist in der Tat, Guys, nicht wirklich erfreulich. Und nochmal, ne, ich weiß, je nachdem, wenn die Party am Laufen ist und die Korken knallen, ist alles super und so. Das ist genauso wie Ende Oktober. Ne? Da ist ja, das wird alles schlecht und alle waren bearish und hin und her und tratrullala. Es ist immer dumm, irgendjemanden zu haben, der, ne, wenn die Party läuft, dann auch mal das Gegenteil sagt. Ne? Und ich kann mich auch komplett irren, ja. No question. Ne? Ich kann weder über Wasser laufen, noch bin ich irgendein Hedgefondsmanager. Ich bin nur der kleine Markus aus Schlüchtern, ja. Sparkasse Schlüchtern. Dann grüßt, ja, der hier in New York ein bisschen Börse macht und ihr zahlt auch noch dafür, ja, ne? Monetarisierung bei YouTube und der Newsletter und ich sage vielen Dank, ne? Und wir versuchen ja auch hier wirklich für euch Gas zu geben. Also alles, was ich hier sage, ne, muss absolut kein Hand und Fuß haben. Don't forget that, ja. Aber schaut euch diese Woche nochmal an. Best Buy, der größte Elektroeinzelhändler des Landes, ne? Mit enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Das ist kein gutes Omen. Es hieß doch, dass das PC-Segment Rückenwind hat. Well, bei Hewlett-Packard war das vierte Quartal in allen Segmenten im Rahmen. Ne? Cashflow, Ertrag, Umsatz, ne? Das ist also jetzt erstmal kein Beinbruch. Aber wenn man die Decke mal anhebt, der PC-Sektor, -7% die Umsätze auf konstanter Währungsbasis, das war ein bisschen enttäuschend, vor allem der Bereich Firmenkunden, sehr schwach mit -11%, ist übrigens auch kein gutes Omen für Dell. Der Printing-Bereich auch rückläufig, aber damit hatte man schon gerechnet und die Ertragsziele für das Fiskaljahr 2024 werden gesenkt. 3,45 Dollar erwartet wurden 3,47. Das ist jetzt keine große Verfehlung, aber es ist vor allen Dingen mal keine wirklich merkliche Erholung im PC-Sektor, wie man eigentlich erwartet hatte. Zumindest, wenn man sich die Zahlen von HP anschaut. Es kann es natürlich sein, dass HP Marktanteile verliert und deshalb geht es zurück im Firmenkundengeschäft. Vielleicht ist Dell hier der Profiteur, mag alles sein. Aber der Spannungsbogen ist hier ein bisschen mehr gespannt. Weil wir haben ja nicht nur bei HP enttäuschende PC-Zahlen, bei Best Buy sah es letztendlich genauso aus. Und das Ganze setzt sich im Einzelhandel fort. Wir haben Autodesk für das vierte Quartal, gemessen am Mittelwert, der Ertrag pro Aktie, leicht unter den Erwartungen des Marktes. Wir haben bei Nordstrom, dem Kaufhausgiganten, der sehr schön gezaubert hat, wie viele alle Einzelhändler auch. Man hat gerade mal 14% Steuerrate gehabt. Der Steuersatz wurde schön nach unten gemanagt. Das hilft natürlich ein bisschen. Die Kosten wurden gesenkt, die Margen wurden nach oben getrieben und der Ertrag pro Aktie ist dementsprechend mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Hier ist der Blumenstrauß. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir sehen, dass auf der Umsatzseite eben doch Enttäuschung ist. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, ist fast um 7% gesunken im Vorjahresvergleich. Wir sehen, dass die Prognosen für das Gesamtjahr auch reduziert werden. Die Umsätze werden um 4-6% sinken. Das wurde erwartet, aber der Ertrag pro Aktie verfehlt die Schätzungen leicht, wenn man jetzt diese neue Spanne mal anschaut. Das obere Ende wurde hier gesenkt und das Management betont, wir sehen abflauende Verbrauchertrends. Ich meine, schaut euch mal die Fluggesellschaften an, wie schwach die sind. Wir haben die wichtigste Reisezeit jetzt, die Weihnachtszeit, Thanksgiving, und die Fluggesellschaften stehen unter Druck. Ich meine, ich brauche nur meine Mailbox aufmachen in New York. Ich habe selten so viele Sonderangebote. Oh, it's Black Friday, 30% off. Und ich weiß, das erste Mal seit langer Zeit, wenn ich noch eine Stunde warte, dann kommt der gleiche nochmal um die Ecke und jetzt 40% off. Das ist wirklich auffällig, wie viele Sonderangebote zurzeit da sind. Der Jeanshersteller Guess verfehlt die Aussichten im jetzt laufenden vierten Quartal. Urban Outfitters schwach. Die Umsätze bei der Marke Urban Outfitters liegen unter den Erwartungen des Marktes. Jack in the Box, viertes Fiskaljahr 2024, der Ertrag pro Aktie verfehlt die Ziele des Marktes und man warnt, dass die Löhne im Fiskaljahr 2024 um 10-12% steigen werden. Der Landmaschinengigant Deere, genau das gleiche Bild wie bei Caterpillar. Caterpillar hat er ja nun ziemlich enttäuscht, vor allem bei den Auftragseingängen. Bei Deere wurde im abgelaufenen Quartal das Ertragsziel zwar geschlagen, der Umsatz auch, aber wir sehen einen erheblichen Einbruch bei den Einnahmen, bei den Nettoeinnahmen im Finanzierungsbereich, unter anderem wegen der gestiegenen Schieflagen im Kreditsektor. Und für das Fiskaljahr 2024, wenn man sich die Nettoeinkommen an, jetzt schnallt euch an, Guys, weil das sind mal echte Verfehlungen, gemessen am Mittelwert, wird das Nettoeinkommen im Fiskaljahr 2024 bei etwa 8 Milliarden liegen. Weil geschätzt wurden 9,3 Milliarden, das ist eine Verfehlung von 1,3 Milliarden Dollar bei den Nettoeinkommen von Deere. Und wenn man jetzt ein bisschen tiefer eintaucht und sich mal die Umsatzprognosen anschaut für den Bereich Produktion und Precision Agriculture, da werden die Umsätze um 15-20% einbrechen. Die Wall Street hatte mit einem Rückgang von 3% gerechnet. Der Bereich Small Agriculture und Turf, Umsatzeinbrüche von 10-15%, erwartet wurde ein Minus von 3%. Der Bereich Bau und Forstwirtschaft, 10% Umsatzeinbrüche, 3,7% Wachstum wurden erwartet. Also da hängt der Segen bei Deere doch ganz schön schief. Und mich würde es nicht wundern, wenn in Folge die ein oder anderen Industriewerte nach diesen Zahlen auch dementsprechend unter Druck geraten. Für General Motors wird es übrigens am 29. November noch spannend. Da hat man einen Analysten-Call anberaumt und in diesem Call soll es ein Finanzupdate geben nach der Ratifizierung des neuen Vertrags mit der amerikanischen Automobilgewerkschaft. Also, name it as you will. Aber wir sehen, dass bei Corporate America bei vielen die Prognosen sinken und die Ertragsschätzungen wahrscheinlich eben dementsprechend für den S&P auch mit nach unten rollen. Ne? Ganz schön negatives Mindset wird hier schon geschrieben im Chat. Naja, das Schöne ist, wer mich jetzt schon lange begleitet, der weiß, dass mein Mindset sehr flexibel ist. Ja? Ich bin genauso, wie ich jetzt in diesen wunderbaren Comeback-Phasen ein vielleicht mahnendes Bild male. Und bitte nicht vergessen, Absicherungen in Portfolien sind zurzeit sehr günstig, wenn man sich mal anschaut, wie niedrig die Volatilität ist. Und ich bin lieber ein Fan der Absicherungen, vor allem nach einem so starken Run. Dafür habe ich aber im Oktober auch fast täglich darauf hingewiesen, der Markt ist überverkauft, die saisonalen Trends drehen, die Liquiditätsströme drehen. Also als alle nicht hören wollten, dass es durchaus wieder Licht am Ende des Tunnels gibt, bin ich eben auch auf der anderen Seite. That's my job. Ich bin nicht hier, um es jedem recht zu machen und quasi Trendverstärker zu spielen. So, also nochmal zu den Analystenkommentaren zum Schluss. Bei Autodesk, BMO Capital, Marktperformer. Bei Oppenheimer sinkt das Kursziel auf 240. Salesforce meldet diese Woche auch noch Zahlen. Das wird spannend bei Salesforce. Wir hatten ja die Ergebnisse von Cisco mit einer deutlichen Reduktion der erwarteten Umsätze. Cisco sagt, na, das hat damit zu tun, die Kunden haben so viel Zeug jetzt bekommen, das müssen sie erstmal implementieren. Da gibt es so eine Art Implementierungsstau, hat aber mit der Makroökonomie nichts zu tun, sagt der CEO von Cisco. Viele an der Wall Street kaufen das nicht unbedingt und vor allen Dingen hatten wir dann danach auch Analystenkommentare nach dem Motto, naja, also wenn das wirklich nicht am makroökonomischen Umfeld liegt und das fängt jetzt an abzukühlen und der Enterprise-Bereich fängt jetzt erst an abzukühlen, dann müsste ja bei Cisco eigentlich noch eine Warnung in der Pipeline stecken. Bei Salesforce wird man sehr gut hinschauen, immerhin ein DAO-Wert, wie die Zahlen tatsächlich ausfallen werden. Die KeyBank senkt heute Morgen das Kursziel leicht auf $268 und betont, Feedback von Partnerumfragen, also Partnern von Salesforce, signalisieren, dass die Nachfrage, unsere Ziele senken sollten. Die KeyBank geht davon aus, dass im dritten Quartal, also rückblickend, Salesforce die Erwartungen so ziemlich treffen kann. Aber das Risiko sei, dass die Aussichten für das vierte Quartal enttäuschen werden. Ne? Also wir sehen zweifelsohne, dass die Dynamik hier nachlässt. Bei HP senkt Barclays das Kursziel übrigens auf $22 und der Rest der Analystenkommentare sind vor allen Dingen Nvidia. Bei Piper Sandler, Nordstrom senkt man das Kursziel von 20 auf $17. Man bleibt bei neutral. So, in diesem Sinne, ich meine, guck mal, jetzt habe ich euch, aber ihr seid ja überwiegend nicht in den USA, deshalb sage ich mal, ich habe euch jetzt richtig gut eingestimmt auf eine gute Thanksgiving Day Zeit. Ne? Das ist die Zeit, an der man dann da sitzt und Truthahn isst, ne, in den USA und ne, draußen schön herbstlich und alles ist wunderbar. Darauf muss man sich jetzt entsinnen nach meinem Stream, dann geht's allen, die zumindest Thanksgiving auch feiern, wieder ein bisschen besser. Also, ich bleibe mal, mach jetzt Schluss, wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns wieder am Freitag, ich werde mich Freitag zur Opening Bell melden, heute Abend gibt's keine Closing Bell, bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.